Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Bristol Myers Squibb.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen zum Springer Medizin Expertenpodcast. Heute sprechen wir über die hypertroph obstruktive Kardiomyopathie, kurz HOCM. Wie man diese vererbbare Herzmuskelerkrankung klassifiziert, sie diagnostiziert und behandelt, verrät unser heutiger Gast, Oberärztin Dr. Melanie Hiesberger, Fachärztin für Innere Medizin an der kardiologischen Abteilung im Universitätsklinikum in St. Pölten. Herzlich willkommen.
Hallo und guten Tag. Danke für die einleitenden Worte und die Einladung.
Frau Dr. Hiesberger, was genau versteht man denn unter einer hypertroph obstruktiven Kardiomyopathie und wie kann man diese Erkrankung einteilen?
Die hypertrophe Kardiomyopathie ist definiert als das Vorhandensein einer erhöhten linksventrikulären Wanddicke oder Masse mit oder ohne Beteiligung des rechten Herzens. Ohne, und das ist wesentlich, ohne dass eine erkennbare Ursache wie beispielsweise eine arterielle Hypertonie oder ein Vitium vorliegen, die diese Pathologie erklärt. Als Cut-off gilt hier eine linksventrikuläre Hypertrophie ab inklusive 15 mm Septumdicke oder ab 13 mm bei positivem Gentest oder einer entsprechenden Familienanamnese. Es können alle Wandabschnitte des linken Ventrikels betroffen sein. Typischerweise besteht eine Hypertrophie des anterioren Septumbereichs. In ca. 80% bleibt die Hypertrophie auf den linken Ventrikel beschränkt. Zu bedenken ist, dass auch die hypertrophe Kardiomyopathie gleichzeitig mit anderen Erkrankungen vorliegen kann, wie eben eine arterielle Hypertonie oder ein Vitium. Das Vorliegen der einen Erkrankung schließt natürlich die Möglichkeit der anderen nicht aus. Und man kann die HCM, die hypertrophe Kardiomyopathie, nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel der Morphologie, einteilen. Aber entsprechend der Hämodynamik entscheidet man zwei wesentliche Subtypen. Die obstruktive und die nicht obstruktive Form. Und bei der obstruktiven Form besteht eben eine Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes, des LVOT, definiert als Druckgradient ab 30 mm Hg. Cut-off für hämodynamische Relevanz ist ein Gradient ab 50 mm Hg.
Könnten Sie kurz skizzieren, wie es zu dieser Obstruktion kommt?
Diese Obstruktion entsteht aufgrund von strukturellen, aber auch dynamischen Gegebenheiten. Einerseits ganz banal durch die septale Hypertrophie per se, die Verdickung des interventrikulären Septums, typischerweise die asymmetrische Verdickung, führt zu einer Enengung des Ausflusstrakts. Und diese führt dann zu einer Beschleunigung des Blutflusses. Und aufgrund dieses beschleunigten Blutflusses kann man zusätzlich bei manchen Patienten das SAM-Phänomen der Mitralklappe beobachten, die Systolic Anterior Motion. Das kommt dazu, es beruht auf dem Bernoulli-Effekt. Dieser Bernoulli-Effekt besagt, wenn die Geschwindigkeit eines Fluids steigt, dann sinkt sein Druck. Und genau das ist nun gegeben. Es entsteht durch diese Verengung eine Beschleunigung des Blutflusses und somit sinkt der Druck. Und durch diesen Unterdruck wird das vordere Mitralsegel während der Systole in den Ausflusstrakt gezogen und das verstärkt dann zusätzlich die Obstruktion.
Kardiomyopathien sind ganz generell für ihr buntes klinisches Bild bekannt. Gibt es vielleicht Symptome, bei denen man an eine hypertroph obstruktive Kardiomyopathie denken sollte?
Ja, die Symptomatik kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Patienten und Patientinnen können nur eine ganz leichte Einschränkung im Alltag verspüren oder auch massiv im täglichen Leben tangiert sein. Die Betroffenen können aber auch jahrelang symptomlos sein und dann plötzlich durch ein unerwartetes malignes Ereignis auffallen. Häufige Beschwerden sind Müdigkeit, Dyspnoe, AP-Beschwerden, Palpitationen, Schwindel und Synkopen. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind vielfältig, unter anderem ein Mismatch zwischen Sauerstoffangebot und Bedarf des Myokards. Das ist vor allem verantwortlich für die AP-Beschwerden. Weiters auch eine diastolische Dysfunktion, die einen Rückstau in die Lunge bedingen kann. Dies kann vor allem Atemnot aggravieren. Belastung und Stress, das heißt sowohl körperliche als auch psychische Belastung, auch Fieber und hyperthyreote Zustände, all dies kann Beschwerden auslösen und verstärken. Einerseits durch die verkürzte Diastole bei der Tachykardie und andererseits auch durch die gesteigerte Kontraktilität mit Steigerung der Geschwindigkeit im LVOT bei gleichzeitig erhöhtem Sauerstoffbedarf. Viele Patienten und Patientinnen berichten eben auch über Palpitationen. Da kann es sich um nicht gefährliche Rhythmusstörungen wie supraventrikuläre Extrasystolie handeln, aber auch natürlich um ventrikuläre, prinzipiell lebensbedrohliche Tachykardien. Und das ist auch ein Grund, warum Patienten einer regelmäßigen Risikoevaluierung unterzogen werden. Man darf nicht vergessen, dass die HOCM eine der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod bei jungen Sportlern ist, wo es plötzlich und unerwartet zu diesem Ereignis kommen kann, aus vermeintlich völliger Gesundheit heraus. Ein besonderes Augenmerk ist auch auf das Vorhofflimmern zu richten. Auch dieses kann beispielsweise Palpitationen verursachen. Es ist deswegen so wichtig, da bei dieser Patientengruppe eine Antikoagulation obligat ist, unabhängig von weiteren Risikofaktoren.
Angenommen, Sie hegen bei einer Patientin oder einem Patienten den Verdacht auf eine hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie. Welche Kriterien ziehen Sie für die Diagnosestellung heran?
Wie bereits erwähnt, besteht bei der hypertrophen Kardiomyopathie eine erhöhte linksventrikuläre Wanddicke oder Masse. Der Cutoff liegt bei 15 mm, bei positivem Gentest oder einer positiven Familienanamnese bei 13 mm. Und sobald ein LVOT-Gradient von 30 mm Hg detektiert werden kann, spricht man von der obstruktiven Form. Somit ist es nachvollziehbar, dass ein wichtiges Tool in der HCM- und HOCM-Diagnose die Echokardiographie ist. Mittels dieser kann auch zusätzlich die diastolische Funktion und eventuell ein SEM-Phänomen erkannt werden. Der Echokardiographie vorausgehend sollten aber durchwegs das EKG und die klinische Untersuchung. Im Status finden wir typischerweise ein Systolikum, das bei oder nach Belastung verstärkt wird. Häufige EKG-Veränderungen sind natürlich einerseits die Kriterien für eine linksventrikuläre Hypertrophie, aber unter anderem auch Endstreckenveränderungen und Arrhythmien. Festzuhalten ist, dass bei der HCM praktisch nie ein normales EKG vorliegt. Standardmäßig ist dann auch noch zur Diagnose die kardiale MRT gefordert, welche neben einer genauen Bestimmung der linksventrikulären Funktion auch eine typische Signalbildung liefert. Sie dient auch zum Ausschluss von Differentialdiagnosen und man kann damit eine Myokardfibrose nachweisen oder die Ausdehnung einer Fibrose feststellen. Ein Belastungstest kann eine induzierbare LVOT-Obstruktion und einen Blutdruckabfall unter Belastung identifizieren. Nicht nur zur Diagnose, sondern auch im Verlauf der Erkrankung ist ein Langzeit-EKG erforderlich. Einerseits, um ventrikuläre Tachykardien aufzuspüren, denn sie sind ja ein Risikofaktor für den plötzlichen Herztod. Weiters kann man mit dem Langzeit-EKG aber auch ein symptomloses Vorhofflimmern erkennen und somit behandeln. Für alle Patienten und Patientinnen wird eine genetische Testung und Beratung empfohlen. Letztlich ist es aber natürlich den Betroffenen vorbehalten, darüber zu entscheiden, ob sie diese Untersuchung durchführen möchten oder nicht. Natürlich sind im Verlauf andere Ursachen der Hypertrophie auszuschließen, wie beispielsweise der Morbus Fabry und Amyloidosen.
Lange Zeit konnte man die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie nur symptomatisch medikamentös behandeln. Mit Mavacamten gibt es nun erstmals einen Wirkstoff, der gezielt auf die Pathophysiologie der HOCM einwirkt. Wie und wo genau wirkt denn Mavacamten?
Mavacamten ist ein reversibler kardialer Myosin-Inhibitor. Um den Wirkmechanismus zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, welche Funktion Myosin in der Muskelkontraktion spielt. Die zugrunde liegende Einheit der Muskelfaser ist das Sarkomer und dieses besteht aus zwei Hauptproteinfilamenten, Aktin und Myosin. Ein wesentlicher Bestandteil des Myosinproteins ist die Kopfdomäne, die Motordomäne. Und dieses Myosinköpfchen bindet kalziumgetriggert an Aktin und dadurch gleiten die Filamente gegeneinander. Es kommt letztlich zur Kontraktion. Entscheidend für diesen Ablauf ist das Vorhandensein von ATP, einerseits um Myosin von Aktin zu lösen, vor allem nach der Kontraktion, aber weiters auch um den tatsächlichen Kraftschlag, das Gegeneinandergleiten, zu ermöglichen. Und bei der hypertrophen Kardiomyopathie bestehen Mutationen dieses Sarkomers. Und diese Mutationen betreffen meist Abschnitte des Myosinproteins. In Folge kommt es zu einer vermehrten Brückenbildung zwischen Myosin und Aktin und dies bedingt eine Hyperkontraktilität und Hypertrophie sowie eine gestörte Relaxation mit diastolischer Dysfunktion. Und somit funktioniert einerseits das Energiemanagement des Herzmuskels nicht mehr, mehr Bedarf bei weniger Angebot. Und andererseits begünstigt diese chronische Überkontraktilität, man könnte auch Überbeanspruchung sagen, die Entstehung einer Fibrose am Myokard. Mavacamten ist nun ein spezifischer Myosin-Inhibitor, der direkt an Myosin bindet und dies hat Einfluss auf die ATPase-Funktion. In Folge kann weniger ATP enzymatisch gespalten werden und somit reduziert sich die Kontraktilität. Somit wird die Myosin-Population in Richtung eines entspannten Zustands verschoben. Es kommt zur Normalisierung des Energiehaushalts, einer Reduktion der LVT-Obstruktion und seiner Verbesserung der kardialen Füllungsdrücke.
Gehen wir zurück zu unserem Fallbeispiel. Sie haben die Diagnose HOCM gestellt und die Patientin oder der Patient sind symptomatisch. Wird die Behandlung dann umgehend mit Mavacamten begonnen?
Also Mavacamten ist für die Behandlung der symptomatischen Nyherklasse 2 bis 3 hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie mit einer LVT-Obstruktion ab inklusive 50 mm Hg bei erwachsenen Patienten und Patientinnen zugelassen. Liegt der Gradient unter 50 mm Hg, sollten Patienten und Patientinnen gemäß den Empfehlungen für die nicht obstruktive HCM behandelt werden. Vorweg, es muss also ein symptomatischer Patient sein. Tatsächlich ist es so, dass selbst bei Patienten und Patientinnen, die scheinbar asymptomatisch sind, doch oft eine gewisse Adaptierung und Vermeidung von Belastungssituationen besteht, da eben doch eine gewisse Einschränkung in der Leistungsfähigkeit vorliegt. Dementsprechend ist eine genaue Anamnese unumgänglich. Auch Belastungstests helfen hier natürlich. Diese oligosymptomatischen Verläufe werden von den Betroffenen oft selbst durch Trainingsmangel oder körperlichen Abbau im Alter erklärt, manchmal sogar bagatellisiert. Im Vorfeld ist es so, dass bevor Mavacamten verordnet wird, ist neben den entsprechenden Verhaltensmaßnahmen die Etablierung von nicht vasodilatativen Beta-Blockern und bestimmten Calcium-Antagonisten empfohlen. Und zwar bis zur maximal tolerablen Dosis, sozusagen eine Basistherapie. In weiterer Folge soll dann, sofern weiterhin Beschwerden bestehen, die spezifische Therapie mit Mavacamten eingeleitet werden. Werden die Basismedikamente nicht toleriert oder sind sie kontraindiziert, dann sollten die Patienten und Patientinnen eine Monotherapie mit Mavacamten vorweggehalten.
Sie haben gerade eine Basistherapie erwähnt. Gibt es abgesehen davon noch andere Kriterien, die Sie für die Einstellung auf Mavacamten heranziehen?
Vor Therapiebeginn ist ein negativer Schwangerschaftstest bei gebärfähigen Frauen notwendig, weil das eine suffiziente Verhütung während der Therapie. Aktuell ist die Bestimmung des Typ 2 C19 Metabolisierungsstatus erforderlich, um sogenannte langsame Metabolizer zu identifizieren. Dies hat bedeutenden Einfluss in die Dosisfindung der Medikation. Vor Therapiebeginn ist die Durchführung einer Echokardiographie erforderlich zur Bestimmung der LVT-Obstruktion. Die ist eben gefordert mit 50 mm Hg. Und grundlegende Voraussetzung für eine Therapie mit Mavacamten ist eine linksventrikuläre Funktion von größer gleich 55% Auswurffraktion. Da unter Mavacamten ein geringer Abfall der Auswurffraktion beobachtet werden kann. Man muss der Vollständigkeit halber Folgendes dazu sagen. Bei Gesunden liegt die Auswurffraktion im Bereich von 55-65%, vielleicht 70%. Bei der hypertrophen Kardiomyopathie liegt häufig, vor allem im frühen Krankheitsstadium, eine hyperdyname Funktion vor. Das heißt, es kann nicht selten eine EF von 70% oder darüber detektiert werden. Erst bei fortgeschrittener hypertropher Kardiomyopathie, vor allem ohne spezifische Therapie, findet sich ein Abfall der systolischen Funktion mit Zeichen der Herzinsuffizienz. Ein leichter Abfall der Auswurffraktion unter der Therapie mit Mavacamten bei diesen hyperdynamen Ventrikeln ist somit keinesfalls besorgniserregend. Im Gegenteil, durch die Reduktion der Hyperkontraktilität entstehen Vorteile für die Patienten und Patientinnen. Eigentlich sollte man auch nicht unbedingt von einem Abfall der LVEF unter Mavacamten sprechen, sondern von einer Normalisierung der EF.
Sie haben kurz den Metabolisierungsstatus, den CYP2C19-Metabolisierungsstatus angesprochen. Inwiefern beeinflusst dieser jetzt die Dosierung von Mavacamten?
Also der Dosisbereich von Mavacamten liegt zwischen 2,5 Milligramm bis 15 Milligramm pro Tag als Einmaldosis und beim Phänotyp langsamer Typ 2C19 Metabolisierer beträgt die Anfangsdosis 2,5 Milligramm, die Höchstdosis 5 Milligramm pro Tag. Bei allen anderen Metabolisierer-Phänotypen liegt die Dosis zwischen 5 bis 15 Milligramm als Einmaldosis pro Tag. Unabhängig vom Metabolisierungsstatus sollten die Patienten und Patientinnen nach Therapiebeginn und nach jeder Dosisänderung in Woche 4, 8 und 12 auf ein Ansprechen der Therapie mittels Echokardiographie untersucht werden. Es wird der LVT bestimmt und die LVEF. Wenn die Auswurffraktion bei einem Termin unter 50% liegt, ist die Behandlung zu unterbrechen und alle 4 Wochen zu kontrollieren, bis die EF wieder größer oder gleich 50% beträgt und dann wird mit der nächstniedrigeren Dosis erneut begonnen. Wichtigen Einfluss auf die Dosierung hat die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten und auch pflanzlichen Präparaten. Daher ist es wichtig, dass die Patienten und Patientinnen erstmal darüber Bescheid wissen, dass es Substanzen gibt, die die Metabolisierung beeinflussen können. Es ist wichtig, damit sie auch ihren behandelnden Arzt darüber informieren können. Dabei handelt es sich um verschiedene Präparate, unter anderem aus der Reihe der PPI, diverse Antibiotika und Antimykotika. Als pflanzliche Einflussfaktoren können Johanniskrautpräparate und Grapefruit genannt werden.
Werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die bestehende Behandlungslandschaft. Wie sollte Ihrer Meinung nach der ideale Patient Journey bei der hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie aussehen?
Also wie bereits gesagt, kann eine ganz einfache und günstige Untersuchung auf eine hypertrophe Kardiomyopathie hinweisen, und zwar das EKG. Das heißt, wenn in einem Routine-EKG, zum Beispiel das bei einer OP-Vorbereitung durchgeführt wird oder doch bei einem EKG, das aufgrund von Beschwerden durchgeführt wird, Auffälligkeiten bestehen, dann ist eine weitere Abklärung indiziert. Ein unauffälliges EKG ist bei einer hypertrophen Kardiomyopathie höchst unwahrscheinlich. Und somit kann man Patienten und Patientinnen in einem frühen Stadium ihrer Erkrankung diagnostizieren und vor allem behandeln. Das bedeutet, dass der Hausarzt eine enorme Bedeutung in der Früherkennung spielen kann. Schlecht wäre es beispielsweise, und das sehen wir leider immer wieder, dass Patienten und Patientinnen mit respiratorischen Beschwerden, die auch durchaus durch Begleiterkrankungen wie COPD und Asthma erklärbar sein können, ausschließlich einer pulmologischen Abklärung zugeführt werden. Auch dass Patienten wegen chronischer Erschöpfung und Belastungsintoleranz ebenso keine kardiologische Abklärung erfahren, ist als negativ zu werten. Das Wichtigste ist somit daran zu denken, frühe Erkennung im frühen Stadium. Über den Hausarzt oder die Hausärztin sollte in weiterer Folge der niedergelassene Internist, die Internistin oder Kardiologe, Kardiologin die Weiterbetreuung übernehmen und dann sollte der Patient oder die Patientin rasch den Anschluss an eine Spezialambulanz finden. In weiterer Folge ist die Zusammenarbeit von Klinik und niedergelassenem Bereich für eine optimale Versorgung der Patienten und Patientinnen sicher unerlässlich. Dies betrifft nur diese regelmäßigen Verlaufskontrollen, sondern auch das regelmäßige Risk-Scoring hinsichtlich des plötzlichen Herztods und die genetische Beratung der Betroffenen und der Angehörigen. Die optimale Patienten- und Patientinnenbetreuung bedeutet auch Aufklärung und Schulung der Betroffenen, wenn nötig auch psychologische Unterstützung. Außerdem Rückmeldung der Patienten und Patientinnen hinsichtlich Lebensqualität und Symptomen, um die Therapie jederzeit modifizieren zu können.
Frau Dr. Hiesberger, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Bristol Myers Squibb.